Ja, guten Morgen nochmal zusammen. Der Zeugnisteil ist zwar schon abgeschlossen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, heute Morgen auch ein klein wenig Zeugnis zu geben von dem, was Gott an mir getan hat. Ihr wisst, ich habe im Juli einen eigentlich relativ harmlosen Motorradunfall bei dem TÜV, bei meiner Arbeit gehabt. Bin auf die Hüfte gefallen und es sind Verletzungen in der Hüfte oder in dem Gewebe um die Hüfte, in den Muskeln gewesen, die die Ärzte einfach ignoriert haben, die man nicht so ernst genommen hat. Und dadurch hat sich die Sache sehr lange hingezogen, bis jetzt. Und es wird auch noch eine ganze Zeit dauern. Die Ärzte sind sich auch nicht sicher, ob ich hier wieder so ganz beschwerdefrei sein werde, wie ich das vorher war. Aber ich möchte an dieser Stelle euch ganz herzlich für die Gebete danken. Auch dem Gebetsdienst, aber ich weiß, dass darüber hinaus auch viele für mich gebetet haben. Es ist eine sehr lange Zeit und wisst ihr, auch wenn die Heilung nicht so vorwärts gegangen ist oder vielleicht auch nie so abgeschlossen wird, wie man sich das wünscht, aber eure Gebete haben dafür gesorgt, dass ich ein frohes Herz behalten habe. Wenn man so 16 Wochen doch das so immer mit sich zieht, kann ich arbeiten und ich arbeite eigentlich recht gern, dann kann einem schon mal die Decke daheim auf den Kopf fallen oder man hat Langeweile. Die letzten 4 Wochen habe ich mehr oder weniger auf dem Sofa gesessen und trotzdem ist mir die Decke nicht auf den Kopf gefallen und die Langeweile war eigentlich auch nicht da. Ich habe so viel schöne Zeit mit meinem Herrn gehabt, mit Geschwistern gehabt und ja, ich habe mich einfach freuen können und ich denke, das ist einfach die Erhörung der Gebete und dafür wollte ich euch danken, aber vor allen Dingen meinem himmlischen Vater. Vielleicht stehen wir noch vor der Predigt auf und beten zusammen. Herr Jesus, danke, dass unsere Freude in dir ist. Auch wenn die Umstände manchmal nicht so sind, dass wir ja jubeln könnten. Aber wir können jubeln, wir können dich preisen, weil du gut bist, weil in dir unser Lob begründet ist. Und so möchten wir heute Morgen dir auch die Ehre geben und besonders auch ich danke für alle die Gebete, die geschehen sind und danke, dass du sie erhörst. Und auch erhört hast. Wir wollen uns jetzt unter dein Wort stellen, unter deine Leitung und Führung. Herr Jesus, werde du uns groß. Schenke das Lob in unseren Herzen in rechter Weise dir entgegen klingt, so wie es dir gebührt. Amen. Heute Morgen soll es um den Psalm 145 gehen. Es ist ein besonderer Psalm. Es ist ein Psalm, der überschrieben ist mit Loblied, ein Psalm Davids. Er beginnt mit den Worten, ich will. Ich will. Dieses Ich will ist mir sehr ins Auge gesprungen und hat mich angeregt, ein paar Gedanken, sich über diesen Psalm zu machen. Kennt ihr das? Ich will aber. So stehen die Kinder manchmal vor ihren Eltern, vor uns und bereiten uns Ärger und treiben uns zur Verzweiflung. Bei Peter, da spürt man, er will, sagt der Meister und lobt damit seinen Eifer in der Ausbildung. Ich will, sagt der Marathonläufer und spricht sich damit selbst Mut zu. Ich will. Das sind Worte, die sowohl gut als auch böse in unseren Ohren klingen können. Auch in den Ohren Gottes. Als Christ sollte unser Reden lauten, Gott, unser Herr will. Wir kennen auch diesen Ausdruck, wenn Gott will und wir leben, wollen wir dieses und jenes tun. Etwas, was einfach zeigt, wir unterstehen dem Willen Gottes. Dennoch finden wir bei vorbildlichen Männern Gottes auch manchmal diese Aussage, ich will, und wir tun gut daran, es ihnen nachzusprechen. Es sind die Worte, ich will, die sich mit dem Ich will Gottes decken. Während meiner Krankheitszeit und dem Krankenhausaufenthalt jetzt im August dieses Jahres ist mir der Psalm 145 sehr wichtig geworden. In diesem Psalm beschreibt David so auf besondere, eindrückliche Weise, was er will. Viermal finden wir diese Aussage, ich will, in diesem Psalm. Und ich wünsche uns, dass wir in diesen Herzenswunsch von David einstimmen können. Wenn man so lange beiseite genommen ist durch Krankheit, das habe ich ja eben schon gesagt, und dann der Sommer auch noch schlechtes Wetter war und genau an den Tagen, wo man im Krankenhaus in Trostberg liegt und sich pflegen lässt dort von der Tina, dann fällt es einem manchmal schwer und man sagt, schade, so schönes Wetter und ich liege hier im Krankenhaus. Und man tut sich schwer, dieser Situation etwas Positives abzugewinnen. Und gar ein Lob Gottes geht manchmal nur zaghaft über die Lippen. Kennt ihr das? Auch unser Reden, mein Reden, dreht sich dann häufig um die eigene Situation. Es tut hier weh und da weh. Es heilt nicht so, wie es soll. Es ist was übersehen worden. Und man ist sogar hin und wieder ein wenig unzufrieden. Als ich dann aufmerksam im Krankenhaus diesen Psalm 145 gelesen habe, bin ich wieder sehr froh geworden. Denn David zeigt dort, dass das Lob Gottes nicht abhängig ist von den Umständen, in denen er und in denen wir stecken, sondern sich auf die unwandelbare Erhabenheit und Güte unseres Gottes stützt. Genauso verhält es sich auch mit unserem Reden. Unser Reden soll geprägt sein von der Erkenntnis der Vollkommenheit, von der Herrschaft unseres Gottes und Königs. Ich möchte, dass wir zusammen diesen Psalm lesen und wir finden ihn auf der Seite 671 in unseren Bibeln. Wer mitlesen möchte, Seite 671, Psalm 145. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. In einer anderen Übersetzung wird der Vers wiedergegeben. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Dieses Walten ist vielleicht ein wenig schwierig zu verstehen. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über alle seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Amen. David beginnt seinen Lobgesang mit den Worten: Ich will dich erheben, mein Gott, du König. Der erste Teil dieses zweiteiligen Psalmes ist das persönliche Lob Davids, verbunden mit den Ermahnungen an die ganze Schöpfung, doch in dieses Lob einzustimmen. Damit sind auch wir eingeschlossen. Stimme doch ein in dieses Lob. Der zweite Teil, so ab Vers 8 und auch vielleicht, ja, manche sehen diese Grenze auch ab Vers 12 erst, da erzählt David, wie groß und erhaben Gott ist in seinem Tun, in seinem Wesen. Und er nennt die Gründe, warum er Gott loben will. Viermal finden wir in diesem Psalm, wie ich schon gesagt habe, die Worte: Ich will. In Vers 1 sagt David: Ich will dich erheben, mein Gott, du König. In Vers 2: Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewig. In Vers 5 heißt es: Von dem Glanz deiner Majestät will ich sprechen. Und in Vers 21: Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen. Dort steht auch dieses Wort: Ich will, mein Mund soll, heißt es in unserer Übersetzung. In diesen vier Willenserklärungen zeigt David uns die Beweggründe seines Herzens. Er macht sein Herz auf und sagt: Das ist mein Wunsch, ich will. Man kann sie aufteilen in erstens seinen Willen bezüglich der Verherrlichung Gottes und dem Lob Gottes. Und zweitens sagt er: Ich will reden. Es geht um sein Reden. Er hat sich etwas in seinem Herzen bezüglich seines Redens vorgenommen. Und daher möchte ich die Predigt heute entsprechend dem Anliegen Davids auch gliedern. Ich möchte zuerst ein wenig darauf eingehen, auf diesen Herzensanschluss, Gott zu loben. Ich will loben. Als zweites möchte ich darauf eingehen, was David gesagt hat: Ich will reden von. Wovon reden wir? Und drittens dann entsprechend dem zweiten Teil des Psalmes möchte ich ein wenig darauf eingehen, was David so alles erzählt, wie Gott ist und wie er einfach Gott erkennt und wie das ihn zum Lob anregt. Ich habe die Gliederung nochmal aufgeschrieben, wer sie hier sehen kann. Wir wollen uns das erste über das Lob Gottes unterhalten. Dieser Psalm ist etwas Besonderes. Er ist der letzte Psalm Davids. Es ist der letzte Psalm im Buch der Psalmen, über dem steht ein Psalm Davids. Und für diesen Psalm hat David eine ganz besondere Dichtform gewählt. Jeder Vers beginnt mit einem Buchstaben des hebräischen Alphabetes. Er ist ein alphabetischer Psalm. Wenn David also in Deutsch gedichtet hätte, dann hätte er mit A den ersten Psalm, Vers begonnen, den zweiten mit B, den dritten mit C. Das hat diese Kunstform dieser alphabetischen Psalmen hat man angewendet, damit man besonders wichtige Psalmen sich gut einprägen konnte. Man konnte sich merken, jetzt muss mit B anfangen oder mit G. Und man wusste, aha, jetzt kommt der und der Vers. Das war eine sehr einprägsame Methode. Und dieser Psalm beginnt als einziger Psalm mit den Worten oder ist mit den Worten überschrieben, Lobgesang. Bei den anderen Psalmen steht das Wort Psalter drüber. Psalm 145 ist der einzige Psalm, der überschrieben ist, Lobgesang. Oder man kann ihn auch übersetzen mit Lobpreis. Das hebt diesen Psalm aus den ganzen Psalmen heraus. Und heute ist ja dieses Wort Lobpreis oder auch das Tun des Lobpreises recht modern geworden. Und ich frage mich, ob dieses, was man heute so unter Lobpreis versteht, immer das Gleiche ist, was Gott sich unter Lobpreis vorstellt. In Kolosser 3, Vers 16, da nennt Gott uns die Kriterien für Lobpreis nach Gottes Vorstellungen. Dort heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. In unserer Übersetzung steht, ermahnt euch gegenseitig, Ausrufezeichen, und dann beginnt ein neuer Satz. In anderen Übersetzungen findet man die Fußnote, dass es wohl wörtlich mehr so heißt, dass es heißen müsste, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen. Also indem ihr Psalmen anwendet, Loblieder, geistliche Lieder, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Biblischer Lobpreis erfüllt immer drei Kriterien. Gott wird gelobt, das ist das Erste. Es dient der Ermahnung oder Erbauung oder Anreizung zum Lob und zum Leben mit Gott. Und es belehrt uns, Belehrung über Gottes Wesen. Diese drei Dinge sollten immer im Lobpreis vorhanden sein. Und wenn wir die schönen Lieder uns anschauen, die wir heute Morgen gesungen haben, oder auch das schöne Lied, was Minna und Tini uns gesungen haben, das sind Worte, die davon sprechen, wie unser Gott ist, wie reich er ist und wie das uns anreizen soll, zum Lob Gottes, ihn zu rühmen. Das ist Lobpreis. Das sollte ein Maßstab für unser Lob sein, egal ob wir das Lob Gottes persönlich zum Anliegen haben und es persönlich tätigen oder ob wir das Lob Gottes in der Gemeinde darbringen. Wenn wir Gott loben und seine Größe rühmen, sollten wir auch sagen, warum er groß ist. Und die Gründe sollten uns zur Ermahnung dienen, ihn noch mehr zu verherrlichen. Es gibt Bücher von Spurgeon, die heißen Aus der Schatzkammer Davids. Und dort betrachtet er jeden Psalm so. Und Spurgeon schreibt über diesen Psalm 145 und über die Überschrift ein Lobgesang folgendes. Spurgeon war ein großer englischer Prediger im letzten Jahrhundert und vorletzten Jahrhundert. Er lebte über die Jahrhundertgrenze. Dieser Psalm enthält nichts als Lobpreis, und zwar Lobpreis im höchsten Ton. David hatte seinen Gott gar oftmals in anderen Psalmen gepriesen, aber diesen Psalm erachtet er so, Entschuldigung, aber diesen Psalm erachtet er, so will es uns nach der Überschrift dünken, als einen besonderen Lieblingslobpsalm. Sicherlich war Davids Lob des Herrn von bester Art, denn es war der Lobpreis eines Mannes von reicher Erfahrung, von ganzer Aufrichtigkeit, von ruhiger Überlegung und doch zugleich von glühender Liebe zum Herrn. Unser keiner vermag genau Davids Lob zu singen, das konnte nur er selber. Aber wohl mögen wir uns Davids Lobgesang zum Muster nehmen und danach trachten, unsere eigene Anbetung des Herrn, der seinen im innersten Wesen so ähnlich wie möglich zu machen. Es wird lange dauern, bis wir diesem Vorbild gleichkommen. Möge jeder christliche Leser sein besonderes, ihm eigenes und seiner Gabe und Führung entsprechendes Loblied dem Herrn darbringen und seinen Namen dazusetzen. Welch eine Fülle mannigfaltigen Lobes wird dann unserem Gott durch unseren Mittler Jesus Christus dargebracht werden. Soweit Spurgeon. David, ein Mann mit Erfahrungen Gottes. Er hat erlebt, wie sein Gott ist, und es hat ihn dazu getrieben, Gott anzubeten. Er hat überlegt, was ist da, was mich zum Lob anreizen könnte? Was kann ich meinen Geschwistern in Israel damals mitteilen, damit auch sie Gott loben? Er hat Gründe gesucht, Gott zu verherrlichen, und davon spricht dieser Psalm. David hat das Lob Gottes zu seiner Herzensangelegenheit gemacht. Es ist seines Ich will, welches mit den Gedanken Gottes, mit seinen Geboten an die Menschen übereinstimmt. Gott fordert in seinem ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann gehen die Verse weiter und der Inhalt lautet, du sollst mich anbeten. In 2. Mose 20 können wir davon lesen. David wusste, mein Lob darf nur Gott gehören, ihm allein. Und er machte aus seinem Wissen, was Gott von ihm wollte, einen Herzensentschluss und sagte, ich will Gott loben. Auch wenn er im weiteren Psalm noch viel davon redet, dass jeder und alles die Pflicht hat, Gott zu loben, beginnt er doch bei sich selbst. Ich will meinen Gott erheben. Was ist das, Gott erheben? Gott erheben verlangt nach einer persönlichen Beziehung und Abhängigkeit von ihm. Es ist nicht irgendein fremdes, hohes Wesen. Es ist mein Gott und mein König. Es ist mein Herrn, den ich erheben will. Nur in dieser Haltung ist es möglich, ihn zu preisen. David gebraucht das Wort erheben hier. Erheben bedeutet auch segnen. Das ist das gleiche Wort, was man mit segnen wiedergibt. Erheben. Kann David denn Gott segnen? Segnen und dieses Erheben ist das Preisen unseres Gottes mit der tiefen Zuneigung unseres Herzens. Das Verherrlichen einer Person mit allem, was man hat und ist. Wenn Gott uns segnet, dann wendet er sich von Herzen uns zu. Und er zeigt uns seine Zuneigung mit allem, was er hat und ist. Das bedeutet, dass Gott uns segnet. Und David sagt, diese Zuneigung möchte ich auch zu Gott haben. Mit allem, was ich hab und bin, möchte ich ihn erheben, möchte ihn groß machen, möchte ihn darstellen. Man stellt Gott oder den, den man segnet, als vollkommen gut dar. Das eigene Ich wird unendlich klein neben der Erhabenheit des Königs. Lob Gottes ist nichts Billiges, kein gedankenloses Wiederholen einiger heiliger Worte, die einen besonders ansprechen und dazu vielleicht noch ein paar eingängige Harmonien, sodass das Herz richtig mitschwingt. Lob Gottes ist eine ernste Sache. Gott zu loben bedeutet Opfer. Wir kennen diesen Begriff Opfer des Lobes. Und der Thomas hat eben erzählt, dass Lob Gottes uns oft schwer fällt. Und ich denke, rechtes Lob Gottes fällt schwer, weil es ein Opfer ist. Es ist nicht nur was, was man sagt, ach, ich habe hier noch 2 Euro in der Tasche, die gebe ich Gott. Lob Gottes ist, sich selbst klein machen und Gott groß. Lob Gottes ist ein echtes Opfer. Man zieht sich selbst aus. Man macht sich klein vor Gott. Es ist die ehrfürchtige Haltung des Menschen gegenüber seinem Gott und seiner Stellung als Gott und König gerecht zu werden. Es ist eine Lebenseinstellung, die dann in unseren Gebeten und Liedern auch ihren Ausdruck findet. Natürlich spricht Lob Gottes unser Herz an. Natürlich macht Lob Gottes das Herz froh, aber sie kostet etwas. Sie ist durch bewusstes Wollen und Nachdenken über Gottes Wesen und Größe hervorgerufen, diese Anbetung, und nicht durch mitreißende Musik und eingängige Wiederholungen auf der Gefühlsebene. Darum stellt David auch in seinem weiteren Psalm dem Leser die Majestät Gottes, die Herrlichkeit des Reiches Gottes, sein gütiges Wesen, seine vollkommene Fürsorge und seine Macht vor Augen. Er nennt die Gründe seiner Anbetung und belehrt den Leser über Gottes Wesen. Sie sollen den Lobenden anreizen, über Gott nachzusinnen und so in den Lobgesang einzustimmen. Wenn man so begeistert ist von Gott, sich selbst klein macht, dann werden auch die eigenen Situationen, in denen man steht, sehr klein. Und man wird frei, Gott zu loben in jeder Situation. Dann kommt nämlich der zweite Aspekt, den Davids Wille auszeichnet. Er sagt, ich will ihn täglich loben. Das ist sein Entschluss. Das Lobpreis seines Gottes war für David nicht eine Angelegenheit des Sabbats oder mit uns heute zu reden, des Sonntagsmorgens. Es war sein tägliches Anliegen. Ich will Gott loben, täglich. David, hast du keine schlechten Tage? David, weißt du nicht, wie groß Leid sein kann? Weißt du nicht, wie es ist, nichts zu haben, kein Zuhause, keine Freunde, verfolgt zu sein, wenig zu essen zu haben, ausgelacht zu werden? Ich glaube, wir können David nichts vormachen. David ist einer, der das alles erfahren hat. Aber er entscheidet sich, täglich will ich dich loben. Nicht nur sonntags. Es war nicht nur auf die guten Tage seines Lebens beschränkt, sondern über die Umstände erhaben, weil das Lob für David seinen Anlass und sein Anstimmen in Gott fand. Welch ein Vorbild kann David für dich und mich sein? Können wir diesen Herzensentschluss auch sagen? Ich will dich täglich loben. David geht noch viel weiter. Was kann man denn noch weitermachen? Er sagt, ich will dich loben, immer und ewig. Immer? David, da hast du dir viel vorgenommen. Immer. Das heißt, bis zu deinem Ende, auf dem Sterbebett. Ja, sagt David, bis dahin, bis zum letzten Atemzug will ich Gott loben. Aber David, nimmst jetzt nicht den Mund voll, ewig? David sagt, auch wenn ich hier auf der Erde meine Augen zumache und mein Mund erstirbt und meine Lippen sich nicht mehr rühren können, weil ich heimgegangen bin, selbst dann werde ich Gott noch loben, in der Ewigkeit. Und wir finden in dem Psalm, dass er sagt, in alle Ewigkeiten. Er sagt, falls es noch mehr als eine Ewigkeit geben sollte, durch alle Ewigkeiten will ich ihn erheben. Gewaltig, Gottes Lob, sich so zum Herzensanliegen zu machen. David sagt, ich will. Das ist mir ins Auge gesprungen, als ich im Krankenhaus gelegen habe, als die Tage so ein bisschen trübe wurden, ich will Gott erheben. Wir kennen so andere Ich Wills von anderen Männern Gottes. Daniel war so einer. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, ich will mich nicht verunreinigen mit der Kost des Königs. Das springt mir vielleicht eher ins Auge. Aber zu sagen, ich will loben, egal in welchen Umständen, war für mich eine neue Herausforderung. Und dann bin ich dem Psalm weiter durchgegangen und bin zu dem zweiten gekommen, wo David sagt, ich will reden von der Güte meines Gottes. Ich will reden von dem Glanz seiner Majestät. Das soll unser zweiter Punkt sein. Wer so den Lobgesang Gottes zu seinem Willen macht, wird in dem ganzen Wesen und Wandel davon bestimmt sein. So ist es nicht verwunderlich, dass David nicht anders konnte und sagt, auch mein ganzes Reden soll von dem Lob und dem Ruhm Gottes durchdrungen sein. Er legt in diesem Psalm das Hauptthema seines Redens, seiner Gespräche fest. Und er sagt, der Inhalt soll Gott sein. Und er legt auch nicht nur den Inhalt seiner Gespräche fest, sondern auch die Art seines Redens. Überlässt er nicht dem Zufall oder den Umständen, sondern bestimmt sie in seinem Herzen. Noch einmal den Vers 5. Von dem Glanz deiner Majestät will ich sprechen, sagt David. Und im letzten Vers, mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Ich habe mich gefragt, bin ich überhaupt in der Lage, von dem Glanz der Majestät Gottes zu reden? Lass dir mal diese Worte auf der Zunge zergehen. Kennst du den Glanz der Majestät Gottes? Wird mir nicht bald der Gesprächsstoff ausgehen, wenn ich nur darüber reden will? Oder wenn ich überhaupt mal davon reden will? Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt heute Nachmittag Besuch, Martin Pet kommt zu Besuch, oder der Schorsch oder der Thomas, und er sagt, Brüder, lasst uns doch einfach mal über den Glanz der Majestät Gottes reden, eine Stunde lang. Überleg mal darüber. David sagt, ich will vom Glanz der Majestät Gottes reden. Und er traut sich das, in dieses Buch zu schreiben, in die Psalmen. Und diese Psalmen werden aufgenommen in die Bibel. Und die Bibel existiert seit tausenden Jahren. 2000 Jahre halten wir sie in dieser Form in der Hand. Generationen haben das gelesen. David will vom Glanz der Majestät Gottes reden. Kenne ich überhaupt die Majestät Gottes, sodass ich von ihrem Glanz überwältigt bin und von ihr reden mag? Wir alle kennen doch das Lied, was wir sonntags morgens schon mal singen. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen zu deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Das ist ein wunderschönes Lied. Bestimmt diese Majestät mein Leben, mein Reden? Kann ich davon reden? Vielleicht, wenn wir gleich rausgehen, am Stehcafé zusammenstehen? David sagt, ich will davon reden. Und er unterstellt seine Zunge seinem Willen und sagt, ich will davon reden. David kann auch darin ein großes Vorbild für mich sein. Wovon reden wir, wenn Tage kommen, die so trüb und regnerisch sind, wo es uns wehtut, einen Schritt vor den anderen zu setzen, wo der Hals kratzt, wo die Waschmaschine kaputt geht, wo vielleicht eine Überflutung im Haus ist, sehen wir dann, noch Gott greift ein, seine Majestät steht über allem, über meinem Leben. Und ich sehe, wie Glanz aufgeht, weil Gott an mir handelt in seiner Majestät. In den Versen 10 und 12 dieses Psalms, oder 10 bis 12, da sagt David, dass die Getreuen dieses Königs, dieses Gottes nicht anders können, als ihren Gott zu loben, von seinem Reich zu reden und seine mächtigen Taten zu verkündigen. Jeder von uns kann doch sprechen. Barack Obama hat geworben mit dem Slogan Yes, we can. David wirkt mit dem Slogan Yes, I will. Können tun viele, aber wollen tun wenig. David sagt, geh einen Schritt weiter. Ich will von Gottes Güte reden. Er missbraucht nicht seine Fähigkeit, wie ist das oft bei mir so. Wenn wir diese Gabe des Redens bewusst unter die Herrschaft eines gottgegebenen Herzens stellen, dann werden Worte aus unserem Mund dem edelsten Zwecke dienen, den es auf dieser Erde gibt, nämlich dem Lob Gottes, seinen Ruhm verkünden. Dann wird unsere Zunge nicht länger ein unbändiges Übel sein, so voll tödlichen Gifts, wie wir es im Jakobusbrief lesen. Da schreibt der Apostel Jakobus, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Ja, das ist so. Kennt ihr die Gespräche im Hausflur über die Nachbarin? Kennt ihr das Reden über den Arbeitskollegen, über die Nachbarsleute, die Probleme haben mit ihren Kindern, die ihre Arbeitsstelle verloren haben? Wie hässlich ist dann oft unser Reden. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Unsere Lippen werden uns und unserem Herrn zum Nutzen werden und Frucht bringen. Frucht, der einfach Wert hat, oder die das Wert hat, bis in die Ewigkeit zu bestehen, wenn wir die Worte Davids wirklich zu unserem eigenen machen. Ich will Gott rühmen. Der Hebräerbrief sagt, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Da haben wir dies wieder, des Lobopfern. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Nicht nur David hat einen Bund mit seinen Lippen in seinem Herzen geschlossen, sondern auch im Hebräerbrief und im Neuen Testament finden wir Menschen, die das getan haben. Im letzten Vers dieses Psalmes geht dann David wieder weiter, genau wie bei dem Lob Gottes. Sein Mund soll mit allem Fleisch den Ruhm Gottes verkünden, und zwar immer und ewig, sagt er wieder. Nicht nur jeden Tag, darüber hinaus bis in die Ewigkeit will er reden von dem Ruhm Gottes. Er will reden von dem Glanz seiner Majestät. Und wo werden wir mehr Grund haben als im Himmel, davon zu reden, was der Glanz seiner Majestät ist. Aber auch hier auf der Erde hat David schon einen reichen Erfahrungsschatz. Einen Erfahrungsschatz, der ihm ermöglicht hat, seine Mitgläubigen, sein Volk zu ermuntern, doch täglich von dem Glanz seiner Majestät zu reden. Und er teilt diesen Erfahrungsschatz den Gläubigen der damaligen Zeit und auch uns heute mit. Er sagt, schlag die Bibel auf. Wenn dir selbst nichts einfällt, warum du Gott loben und rühmen kannst, dann lest doch mal meinen Psalm. Psalm 145. Ich möchte dir ein wenig erzählen, warum du Gott rühmen könntest. Und er führt einen Punkt nach dem anderen auf. Gott stützt die Fallenden. Gott hat ein wunderbares Reich. Gott ist majestätisch. Viele Punkte führt er auf. Die Predigt würde sehr lange dauern. Keine Sorge. Ich möchte nur einfach mal so zwei Verse exemplarisch herausnehmen und uns vor Augen führen. Lesen wir doch einfach mal die Verse 15 und 16. In den Versen davor, Vers 11 bis 14, rühmt David die Königsherrschaft und das Reich Gottes. Er fordert die Leser auf, davon zu reden. In den nächsten Versen, den Versen 15 und 16, beschreibt er denn, wie Gott das macht, dass sein Reich wirklich ein gutes Reich ist. Er zeigt uns den König, wie er seine Untertanen versorgt. Er zeigt uns den Schöpfer, den Gott, den Erhabenen, wie er für uns sorgt. Nicht nur für uns, sondern für alle Kreatur. Da heißt es, aller Augen warten auf dich. Und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. David macht das nicht nur an uns Menschen fest, diesen edlen Geschöpfen, die die Krone der Schöpfung sind, sondern auch an der Ameise und dem Regenwurm. Alles, was lebt, alle Augen warten auf dich. Jeder sagt, jetzt bin ich hier. Und was jetzt? Man schaut auf Gott. Man ist abhängig von ihm. Und er gibt Speise zur rechten Zeit. Jeder ist abhängig von ihm. Und er enttäuscht nicht. Er gibt ihnen ihre Speise, jedem genau das, was er braucht. Gott stellt nicht einen großen Futternapf hin und sagt, für alle. Dann kommt die Ameise, der Elefant und du. Passt die Nahrung? Nein, er gibt jedem seine Speise. Du kriegst heute das, was du brauchst. Und der Vogel draußen kriegt das, was er braucht. Jeder kriegt zu seiner Zeit. Gewaltig, Gott kennt die richtigen Zeitpunkte. Dann sagt David, du tust deine Hand auf und sättigst alles. Gott braucht nur seine Hand öffnen und alle Notdurft ist gestillt. Er macht seine Hand auf und das, was dem Menschen unmöglich wäre, ist geschehen. So kann nur Gott geben. Er gibt nicht widerwillig, sondern gerne. Er tut seine Hand auf. Ein paar kurze Verse der Belehrung, die David hier schreibt. Und doch beschreiben sie das Wesen unseres Gottes so treffend in seinem königlichen, in seiner königlichen Art. Gott ist ein Geber. Er tut seine Hand auf und gibt. Wie wunderbar. Ist das nicht Grund, Gott zu loben? David schreibt es auf. Er sagt nicht nur, Gott ist groß und verrät uns nicht, warum, sondern er beschreibt ganz genau seinen Gott. Wie schon in der Einleitung erwähnt, hat dieser Psalm mich in den vergangenen Wochen der Krankheit sehr angesprochen und auch ermutigt. Was prägt mein Loben? Was prägt mein Reden, habe ich mich gefragt. Die Umstände, in denen ich mich befinde, oder kenne ich die Güte Gottes? Sehe ich sie in meinem Leben? Ich habe nur meine Gebete und meine Reden anschauen müssen, um herauszufinden, ob ich die Botschaft dieses Psalms verstanden habe. Hör dir einmal selber zu. Denk mal über dein Reden nach. Worum dreht es sich? Es ist gut, wenn wir uns mehr mit dem Wesen Gottes beschäftigen, wenn wir anknüpfen an diesen Erfahrungsschatz, den David hat, damit unser Lob nicht ein billiges Gestammel bleibt, sondern wirklich Gott beschreibt, ihm gerecht wird, ihm, dem König. Nehmen wir uns doch David zum Vorbild. Das ist meine Botschaft. Fassen wir doch einen Herzensentschluss, wie er es getan hat. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und vom Glanz deiner Majestät will ich sprechen. Amen.